Arun Gandhi. Wut ist ein Geschenk. Das Vermächtnis meines Großvaters Mahatma Gandhi. Als 12-Jähriger reiste Arun Gandhi von seiner Heimat Südafrika zu einem abgelegenen Ashram nach Indien, um seinen berühmten Großvater Mahatma Gandhi zu besuchen. 2 Jahre lebte und lernte der Junge bei dem Mann, der wie kein anderer für gewaltlosen Widerstand, Menschenrechte und für ein freies Indien stand und zur Ikone im Lendenschurz mit Schultertuch wurde. In vielen gemeinsamen Stunden am Spinnrad lehrte der alte Gandhi seinen Enkelsohn durch Geschichten, Gleichnisse und Anekdoten, worauf es im Leben ankommt. In unseren Blinks geben wir einige dieser Weisheiten an dich weiter. Du erfährst, wie die extreme Ungleichheit in der Welt für Gewalt und Frustration sorgt, warum wir einander mit Liebe und Respekt begegnen sollten, warum Gewalt nie eine Lösung ist und weshalb ein schlichtes Leben voll geistigen Reichtums mehr wert ist als alles Geld der Welt. Lektion Nummer 1: Wut kann ein Geschenk sein. Arun Gandhi war ein wütender Junge. Als indisches Kind im Südafrika der Apartheid fühlte er sich als doppelter Außenseiter. Er war weder schwarz noch weiß, gehörte nicht dazu und wurde aus seiner Sicht ständig provoziert. So wuchsen in ihm Groll- und Rachefantasien, was dazu führte, dass er regelmäßig in Schlägereien verwickelt war. Sehr zum Leidwesen seiner verzweifelten Eltern, die sich in ihrer Lebensweise an den Idealen Mahatma Gandhis und dessen Aufruf zur absoluten Gewaltlosigkeit orientierten. Als die Eltern nicht mehr weiter wussten, schickten sie Arun auf die lange Reise zu seinem Großvater nach Indien. Hier sollte er vom Meister selbst lernen, seine brennende Wut zu zügeln. Doch dieser hatte eine andere Botschaft für ihn als erwartet. Als Arun nach einem Fußballspiel im Zorn beinahe einen großen Stein nach einem Mitspieler warf, setzte sich sein Großvater mit ihm ans Spinnrad und verriet ihm eine wichtige Lektion. Wut sei ein Geschenk, erklärte er. Sie sei wie Benzin für ein Auto. Sie kann unser Antrieb und unsere Motivation sein. Und sie kann uns dazu anregen, darüber nachzudenken, was gerecht und ungerecht ist. Wir müssen nur lernen, die Energie und Leidenschaft, die unsere Wut in uns auslöst, für positive Ziele zu nutzen. Gandhi schlug seinem Enkel vor, ein Wut-Tagebuch zu führen. Dabei sollte es nicht darum gehen, Dampf abzulassen, sondern den Ursachen der Wut auf den Grund zu gehen. Denn wer den Ursprung seiner Wut findet, kann auch das Problem lösen. Das Wichtigste dabei ist, die Ansichten der anderen gelten zu lassen und sich nicht einfach blind im Recht zu fühlen. Eine entfesselte Wut, die mit Attacken, Strafandrohungen und Ausbrüchen einhergeht, bringt hingegen keine Lösungen, sondern nur Eskalationen. In den folgenden 2 Jahren saßen Arun und der von ihm liebevoll Bapuji genannte Großvater jeden Morgen und jeden Abend 1 Stunde lang am Spinnrad, um Baumwolle zu spinnen. Und während das Rad leise ratterte, ließ Gandhi seinen Enkel an seiner Weisheit teilhaben. Lektion Nummer 2: Trau dich, deine Stimme zu erheben. Die Welt lässt sich nicht verbessern, wenn alle blind der Mehrheit folgen. Es braucht Menschen, die den Mut haben, scheinbar Unumstößliches in Frage zu stellen, die sich trauen, Autoritäten anzuzweifeln und ihren eigenen Verstand zu gebrauchen. Das fängt im Kleinen an. So erinnert sich Arun, wie bei seinem Großvater Tag ein, Tag aus nur gekochter, ungesalzener Kürbis gegessen wurde. Er und die anderen Bewohner des Ashrams nahmen an, dass Gandhi dies als Zeichen der Entsagung so verlangte. Erst als seine kleine Schwester wagte, ihren Großvater direkt zu fragen, warum man eigentlich immer das Gleiche essen müsse, löste sich das Rätsel. Für den Asketen Gandhi spielte Essen nämlich keine große Rolle. Häufig fastete er auch. So hatte er gar nicht bemerkt, dass es jeden Tag das Gleiche gab. Für ihn war nur wichtig, dass das Essen einfach zubereitet wurde. Denn er hatte ein Armutsgelübde abgelegt und verachtete sinnlosen Luxus. Der Manager des Ashrams hatte das falsch interpretiert und nur Kürbis angebaut. Durch ihre offene Aussprache deckte Aruns Schwester das Missverständnis auf und von da an kam unterschiedliches Gemüse auf den Tisch. Ein Schlüsselerlebnis für Mahatma Gandhis politisches Engagement war eine Zugfahrt im Südafrika der Apartheid. Der junge Gandhi war gerade nach Südafrika gezogen, um dort als Rechtsanwalt zu arbeiten, und musste für einen seiner ersten Fälle im Nachtzug nach Pretoria reisen. Er hatte eine Fahrkarte für die erste Klasse, doch ein weißer Mitreisender wollte ihn dort nicht und rief die Polizei. So wurde Gandhi mitten in der Nacht auf dem kalten Bahnsteig ausgesetzt. Nach diesem Erlebnis begann er, über die Not der Inder in Südafrika zu schreiben und sich gegen Diskriminierung einzusetzen. Er glaubte fest daran, dass alle Menschen gleich seien, und begann, seine Stimme zu erheben. Gandhi setzte sich für die gegenseitige Achtung und Akzeptanz der Menschen ein. Ihm war es wichtig, dabei immer die Perspektive des anderen zu sehen. Das geht nur, wenn man anderen Menschen nicht nach dem Mund redet, sondern den Mut hat, die Dinge anzusprechen. Jedoch sollte man diesen Mut nicht mit dem Irrglauben verwechseln, als einzige Person den richtigen Weg zu kennen. Lektion Nummer 3. Schätze die Einsamkeit. Ganz gleich, zu welcher Tages- oder Nachtzeit Gandhi unterwegs war, immer scharte sich sofort eine große Menschenmenge um ihn. Anfangs ließ sich Arun von der Begeisterung für seinen Großvater mitreißen und war jedes Mal unglaublich stolz, der Enkelsohn eines so beliebten Mannes zu sein. Aber nach und nach wurde ihm klar, dass die Bewunderung ihren Preis hatte. Es war nämlich auch sehr anstrengend, ständig im Mittelpunkt zu stehen. Gandhi hatte sich deshalb angewöhnt, den Menschen, die sich um ihn scharten, immer einen Stoffbeutel entgegenzuhalten und Spenden für die Armen zu sammeln. Das war seine Art der wohltätigen Flucht. Oft witzelte er, dass er Momente der Stille nur an zwei Orten auf der Welt finde: in seinem Ashram und im Gefängnis. Denn nur in der Abgeschiedenheit konnte er seinem Rhythmus folgen und abends um 21 Uhr schlafen gehen, um dann morgens um 3 zur Meditation aufzustehen. Gandhi meditierte regelmäßig für seine körperliche und geistige Gesundheit, und zwar lange bevor die Wissenschaft herausfand, dass Meditation den Blutdruck und den Cholesterinspiegel senkt und gut für das Immunsystem ist. Momente der Stille und Reflexion schärfen unsere Achtsamkeit und Ausgeglichenheit. Nur wenn wir mit uns selbst allein sein können und unsere Selbstwahrnehmung geschult ist, können wir uns auch intensiv mit unseren Mitmenschen verbinden. Darüber hinaus lehrt uns die Meditation, wichtige von belanglosen Dingen in unserem Leben zu unterscheiden. Auf ihren gemeinsamen Reisen unterhielt sich Arun gern mit seinem Großvater, aber oft schwiegen sie auch und waren in eigene Gedanken versunken. Einfach miteinander zu schweigen ist für viele Menschen heute unvorstellbar. Meist sind wir nur dann still, wenn wir auf unser Handy starren. Dabei gaukeln uns die sozialen Medien vor, wir wären mehr denn je mit anderen Menschen verbunden. In Wahrheit sind wir beim Mailen, Texten und Co. weder bei uns selbst noch beim anderen, sondern schlingern in einem ungesunden Zwischenzustand. Das bedeutet nicht, dass man sich abschotten muss. Der Input der Welt ist wichtig. Aber wir sollten uns nicht von Lärm und Belanglosigkeiten ablenken lassen, sondern hin und wieder Stille und Einsamkeit genießen. Lektion Nummer 4. Geld ist nützlich, aber es bestimmt nicht den Wert eines Menschen. Im Ashram gab es keine materiellen Privilegien. Die täglichen Pflichten wurden gemeinsam erledigt und keiner fühlte sich benachteiligt. Gandhi wusste, dass es sehr wenig brauchte, um glücklich zu sein. Allerdings wusste er ebenso, was Geld wert war. Der Kampf für die Unabhängigkeit Indiens wäre bedeutungslos, erklärte er oft, solange die Menschen sich und ihre Familie nicht ernähren könnten. Für seine Sozial- und Bildungsprojekte sammelte er also Spenden. Einen Großteil generierte er, indem er gegen einen kleinen Obolus in Höhe von 5 Rupien, heute umgerechnet 10 Cent, Autogramme gab. Auch Arun wollte ein Autogramm von seinem Großvater, dieser verweigerte es ihm aber mit Hinweis auf die nötige Bezahlung. Wochenlang bettelte Arun und versuchte immer wieder, doch noch an ein Autogramm seines Großvaters zu kommen. Er schummelte ihm beispielsweise einen Zettel zum Unterzeichnen in den Autogrammstapel oder bettelte ihn in Anwesenheit hochrangiger Vertreter der Politik um das Autogramm an. Doch Arun hatte kein Glück. Gandhi blieb hart. Es war Gandhis Art, seinem Enkelsohn eine Lektion in Sachen Prinzipientreue und Wertschätzung zu vermitteln. Hätte er ihm das Autogramm umsonst gegeben, hätte das in Gandhis Augen seinen eigenen Wert gemindert. Nur wer sich selbst achtet, achtet auch den anderen Menschen, glaubte er. Gleichzeitig wollte er Arun zeigen, dass auch dieser einen großen Wert besaß, selbst wenn er nicht einmal 5 Rupien für ein Autogramm hatte. Gandhi machte ihm nämlich ein viel größeres Geschenk. Jeden Tag verbrachte er 1 Stunde mit seinem Enkelsohn, in der sie miteinander redeten und einander zuhörten. Und diese Zeit war kostbar. Geld hingegen ist kein Maßstab für den Wert eines Menschen. Wer glaubt, dass der Betrag auf seinem Konto etwas über den eigenen Wert aussagt, liegt falsch. Gandhi hielt einen reichen Menschen nicht für wichtiger als einen in Lumpen gekleideten. Tatsächlich verhält es sich ihm zufolge oft sogar so, dass Materialismus und Moral in einem reziproken Verhältnis zueinander stehen. Mehr Materialismus gehe häufig auf Kosten der Moral und umgekehrt. Lektion Nummer 5. Lügen sind unnötiger Ballast. Als Arun wieder einmal mit seinem Großvater auf Reisen war, lernte er den damals zweitwichtigsten Mann Indiens nach Gandhi kennen. Jawaharlal Nehru, der kurze Zeit später Premierminister Indiens wurde. Arun war voller Ehrfurcht und konnte es kaum glauben, dass Nehru ihn zum Frühstück einlud. Nehru bestellte sich ein Omelett und Arun wollte natürlich das gleiche essen. Allerdings war er von seinen Eltern vegetarisch erzogen worden und auch Gandhi war strenger Vegetarier, der weder Fisch noch Eier aß. Besorgt fragte Nehru daher, ob Arun überhaupt ein Omelett essen dürfe. Arun behauptete selbstbewusst, dass das kein Problem sei und ging zu seinem Großvater, um die Erlaubnis einzuholen. Dieser fragte erstaunt, ob Arun denn jemals Eier gegessen habe. Ja, in Südafrika, log Arun und bekam das begehrte Omelett. Doch wenig später kamen seine Eltern zu Besuch und als Gandhi mit ihnen über die Sache mit dem Omelett sprach, flog Aruns Flunkerei auf. Zu Aruns Überraschung zeigte Gandhi Verständnis für die Lüge seines Enkels und erzählte ihm von seinem eigenen Versagen als Jugendlicher. Damals hatte er heimlich Fleisch gegessen, in der Hoffnung, Muskelmasse aufzubauen. Er hatte seinem Bruder sogar etwas Gold gestohlen, um den verbotenen Konsum zu finanzieren. Doch die Lügerei setzte ihm derart zu, dass er nach wenigen Monaten mit der Wahrheit herausrückte und seine Eltern um Vergebung bat. Das war für Gandhi ein befreiender Moment und er lernte, die Wahrheit zu lieben. So sehr, dass er sie künftig immer in Großbuchstaben schrieb. Es gehe im Leben darum, die Wahrheit zu suchen, so Gandhi. Eine spontane Lüge scheint oft der schnellste Weg, um ans Ziel zu kommen. Wir reden uns ein, dass es sich um eine harmlose und nötige Ausflucht handelt. Niemand nimmt sich schließlich vor, ein Lügner zu sein. Doch schon kleinste Flunkereien ziehen meist weitere Unwahrheiten nach sich und machen das Leben komplizierter. Hinzu kommt, mit Lügen verletzen wir andere Menschen. Nicht körperlich, aber seelisch. Und damit verletzen wir letztlich uns selbst. Lektion Nummer 6. Verschwendung ist eine Form der Gewalt. Eines Tages kam Arun an einem Geschäft vorbei, in dem es schöne Bleistifte gab. Er schaute auf den Bleistiftstummel in seiner Hand und warf ihn kurzerhand in den Straßengraben. Am Abend teilte er seinem Großvater mit, dass er einen neuen Bleistift brauche. Doch Gandhi wusste, dass Aruns alter Bleistift zwar kurz, aber noch brauchbar war. Als Arun gestand, dass er den Stummel weggeworfen hatte, forderte ihn sein Großvater auf, ihn suchen zu gehen. Es dauerte gefühlte Stunden, bevor Arun den Bleistift im Graben wiederfand. Später erklärte Gandhi seinem Enkel, warum er ihn für einen vermeintlich wertlosen Bleistiftstummel auf so eine lange Suche geschickt hatte. Aus seiner Sicht war Vergeudung nämlich ein Ausdruck von Achtlosigkeit. Selbst in etwas so Simplem wie einem Bleistift stecken viel Mühe, Zeit und Geld. Indem Arun ihn wegwarf, bevor er tatsächlich aufgebraucht war, vergeudete er nicht nur die Ressourcen der Erde, sondern missachtete auch diejenigen, die den Bleistift hergestellt hatten. Außerdem bedeutet jede Verschwendung von Ressourcen, dass wir sie unnötig für jene Menschen verknappen, die sich noch weniger leisten können. Vielleicht nicht einmal einen Bleistift. Schon lange bevor die Welt über Umweltschutz nachdachte und noch bevor klar wurde, wie sehr wir Menschen dem Planeten zusetzen, hatte Gandhi das Problem erkannt. Für ihn war die Verschwendung natürlicher Ressourcen Gewalt an der Natur. Er selbst praktizierte schon damals, was wir heute Recycling nennen. So bekam Arun zum Beispiel die Aufgabe, alle Briefe an Gandhi ganz vorsichtig zu öffnen, damit der Briefumschlag und die Briefrückseiten ein weiteres Mal benutzt werden konnten. Abgesehen von der Umweltproblematik machte Gandhi Verschwendung, Gier und Materialismus auch für soziale Ungerechtigkeit und Armut verantwortlich, die seiner Meinung nach immer auf Kosten der Armen gingen. Die passive Gewalt des Verschwendens kann Gandhi zufolge ebenso zerstörerisch sein wie körperliche Gewalt. Darum sollten wir danach streben, die Welt und ihre Ressourcen zu achten, selbst im Kleinen, wie etwa in Form eines Bleistiftstummels. Denn was wir im Kleinen tun, wirkt sich auf das große Ganze aus. Wenn jeder von uns achtsam mit seiner Umgebung umgeht, wird die Welt ein besserer Ort. Lektion Nummer 7: Kinder müssen ohne Gewalt erzogen werden. Gandhi war ein sanfter Mensch und ein liebevoller Lehrer, nicht nur für seinen Enkel. Häufig brachten verzweifelte Eltern ihre Kinder zu Gandhi, damit er mit ihnen spräche. So wurde ihm auch ein 6-jähriger Junge vorgestellt, der das heimliche Naschen nicht lassen wollte, obwohl ihn der Zucker krank machte. Gandhi bat ihn und seine etwas irritierten Eltern, 2 Wochen später wiederzukommen. Erst dann, beim 2. Besuch, sprach er mit dem Jungen. Wie sehr staunte die Mutter, als ihr Sohn dann tatsächlich von den Süßigkeiten ließ. Für sie war es ein Wunder. Für Gandhi ein Beweis, dass man Kindern ein Vorbild sein sollte. Er hatte dem Jungen erzählt, dass er seit 2 Wochen keine Süßigkeiten mehr gegessen habe und ihn gefragt, ob der kleine Junge das auch schaffen würde. Er schaffte es. Gandhi hielt das Lernen aus Büchern für weniger wichtig als das Lernen durch die Persönlichkeit und das Vorbild des Lehrenden. Sein Erziehungskredo lautete nicht »Tue, was ich sage«, sondern »Tue, was ich tue«. Oft beschweren sich Eltern darüber, dass ihre Kinder zu viel Fernsehen, mit dem Handy spielen oder Süßigkeiten naschen wollen. Dabei starren sie selbst ständig auf Bildschirme und haben die Hand in der Keksdose. Kinder übernehmen, was ihre Eltern ihnen vorleben. Wenn man sie respektiert und nichts von ihnen verlangt, was man nicht auch selbst tun würde, blühen sie auf. Gandhi etwa hat viel von seiner Mutter gelernt, die immer wieder diszipliniert fastete. Dadurch lebte sie ihm vor, wie viel Kraft und geistige Energie das Fasten im Menschen freisetzt. Eine Lektion, auf die er sich später, wenn er aus politischen Gründen fastete, immer wieder besinnen konnte. Gandhi fand außerdem, dass Kinder ausschließlich gewaltlos erzogen werden sollten. Denn Gewalt, wie sie zu Gandhis Zeiten an Schulen noch gang und gäbe war, generiere nur noch mehr Gewalt. Auch Arun erinnert sich daran, wie er in seiner katholischen Schule in Südafrika regelmäßig geschlagen wurde. Jedes Mal, wenn er zu spät zum Unterricht kam, gab es Prügel. Dabei hatte er einen langen Fußmarsch plus eine Bahn- und Busfahrt hinter sich und konnte nichts dafür, wenn es dort zu Verspätungen kam. Er ist überzeugt, dass es auch diese sinnlosen Schläge waren, die ihn zu einem ständig wütenden Kind machten, das die Schule hasste und seine Frustrationen an anderen ausließ. Lektion Nummer 8: Demut macht dich stark. Eines Tages tauchte ein junger Mann in Gandhis Ashram auf. Er hatte gerade seinen Doktortitel an der London School of Economics erworben und war nun voller Tatendrang in seine Heimat zurückgekehrt. Sein Plan war, die Wirtschaft Indiens umzukrempeln und sie gerechter für alle zu machen. Dafür erbat er Gandhis Segen. Doch statt das Vorhaben des jungen Ökonomen zu segnen, fragte Gandhi ihn, ob er bei der Reinigung der Toiletten helfen könne. Er hatte erkannt, dass der Mann ein großes Ego hatte und sich damit schwer tun würde, alle Menschen wirklich als gleich zu begreifen. Und tatsächlich war der junge Mann von Gandhis Bitte schockiert und hielt sich für zu gut, um Toiletten zu putzen. Doch wer die Wirtschaft ändern möchte, muss verstehen, wie andere Menschen leben und lernen, die Welt aus ihrer Perspektive zu sehen. Selbstherrlichkeit, Selbstzufriedenheit und mangelnde Demut sind hier kontraproduktiv. Für Gandhi war Demut eine wichtige Charaktereigenschaft. Menschen, denen es an Demut mangelt und die sich beispielsweise Flüchtlingen gegenüber herablassend verhalten, haben noch nicht begriffen, dass es ihnen selbst genauso gehen könnte. Sie haben nicht verstanden, dass sie einfach nur Glück hatten, nicht durch Krieg oder Hunger aus dem eigenen Land vertrieben zu werden. Demut und Bescheidenheit erweitern unser Weltbild, denn nur wenn wir bescheiden sind, stellen wir das eigene Wissen in Frage. Bescheidenheit hilft uns außerdem, einander wertzuschätzen. Und das macht uns und die Welt wiederum stärker und konstruktiver. Laut Gandhi müssen wir verstehen, dass jeder einzelne Mensch für die Gesellschaft wichtig ist, unabhängig von Bildung und sozialem Status, von ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit. Was das wirklich bedeutet, lernte Arun, als sein Großvater ihn eines Tages bat, sein Spinnrad in alle seine Einzelteile zu zerlegen und dann wieder zusammenzubauen. Arun gehorchte, aber bevor er die Teile wieder zusammenfügen konnte, entfernte Gandhi eine winzige Feder und behielt sie. Anschließend forderte er den verblüfften Jungen auf, mit dem Spinnen zu beginnen. Ohne die kleine Feder konnte jedoch auch das Spinnrad nicht funktionieren. Da endlich verstand Arun, was ihm sein Großvater beibringen wollte. So wie diese Feder nötig ist, um das Spinnrad zum Laufen zu bringen, so ist jeder einzelne Mensch für die Menschheit wichtig. Niemand ist überflüssig und niemand ist unwichtig. Alle sind gleichermaßen wertvoll. Diese Demut vor dem menschlichen Leben ist zentral für das Verständnis von Gandhis Lehre und dessen Glauben an Gewaltlosigkeit als einziges Mittel zur Veränderung. Lektion Nummer 9. Achte die fünf Säulen der Gewaltlosigkeit. Als Gandhi Anfang der 1930er Jahre die Londoner Konferenz besuchte, trat er dort in seinem typischen Lendenschurz mit Schultertuch auf. Seine Kleidung erinnerte deutlich sichtbar daran, dass er das indische Volk vertrat und dass die Inder ihre Stoffe wieder selbst weben wollten. Zuvor hatten die Briten die indische Baumwolle von der britischen Textilindustrie verarbeiten lassen und dann teuer nach Indien zurückverkauft. Die britischen Unternehmen und ihre Arbeiter waren dementsprechend nicht gut auf Gandhi zu sprechen. Trotzdem bat Gandhi darum, nicht in einem Hotel, sondern bei den britischen Textilarbeitern untergebracht zu werden. Die Sicherheitsbehörden hielten seinen Wunsch für puren Wahnsinn, doch Gandhi gelang es, die britischen Textilarbeiter für sich und sein Anliegen zu gewinnen. Und das ganz friedlich. Er begegnete ihnen mit Respekt und Verständnis, beschrieb ihnen die Armut in Indien und erklärte, was es den Menschen dort bedeutete, ihre Stoffe selbst zu weben. Zugleich zeigte er Mitgefühl für die Not der britischen Textilarbeiter und deren Familien. Damit erreichte er, dass sie ihm zuhörten und verstanden, dass es zwischen ihnen und den Textilarbeitern in Indien mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede gab. Der Grund für diesen Gesprächserfolg war, dass Gandhi sich bei seinen Begegnungen mit den britischen Textilarbeitern an den fünf Säulen der Gewaltlosigkeit orientierte. Respekt, Verständnis, Akzeptanz, Wertschätzung und Mitgefühl. Die erste Säule gemahnt uns, anderen Menschen mit Respekt zu begegnen, und die zweite Säule fordert uns auf, Verständnis für sie zu zeigen. Ganz gleich, welcher Religion, Gruppe oder Kaste sie angehören. Abgrenzung hingegen schafft Mauern und wird immer Wut und Gewalt hervorrufen. Deshalb sollten wir auch die dritte Säule der Gewaltlosigkeit achten und Akzeptanz üben. Konkret bedeutet das, dass wir andere Perspektiven nicht nur respektieren, sondern sie in unsere Sichtweise integrieren. Die vierte Säule, Wertschätzung, wirkt sich vor allem auf unser persönliches Glück aus. Die glücklichsten Menschen sind die, die in der Lage sind, ihr Leben, ihre Umgebung und die kleinen Dinge zu schätzen. Anders gesagt ist Wertschätzung die Fähigkeit, sich darauf zu konzentrieren, was wir haben, statt uns danach zu sehnen, was wir nicht haben. Die fünfte Säule der Gewaltlosigkeit, das Mitgefühl, bedeutet die Bereitschaft zu erkennen, dass alle Menschen den gleichen Wert haben. Statt sich vor Schmerz und Trauer anderer zu verschließen, sollten wir tatsächlich mitfühlen. Mit einer regelmäßigen Wohltätigkeitsspende allein ist das nicht erledigt. Vielmehr müssen wir gemeinsam Wege finden, um die Situation zu verbessern. Lektion Nummer 10. Wenn das Leben dich auf die Probe stellt, kannst du deine wahre Stärke zeigen. Es war eine bewegte Zeit, als Arun bei Gandhi im Ashram lebte. Die Unabhängigkeit Indiens lag in der Luft. Doch Gandhi sah dem indischen Unabhängigkeitstag freudlos entgegen. Sein Traum von einem vereinten Indien, in dem Menschen aller Religionen und Kasten gemeinsam lebten, war vor seinen Augen zerplatzt. Denn mit der Unabhängigkeit spaltete sich aus einem Teil der nordindischen Provinzen ein eigenständiger muslimischer Staat ab, Pakistan. Die Teilung führte zur größten Migrationswelle der Weltgeschichte. 10 Millionen Menschen befanden sich auf der Flucht vor den jeweils Andersgläubigen, Blutvergießen war an der Tagesordnung, eine schwere Zeit für Gandhi. Doch obwohl er gegen die Teilung Indiens war, zeigte der berühmteste Hindu der Welt sich in demonstrativer Eintracht mit dem damals prominentesten Muslim der Region. Er hoffte, die Gewalt damit wenigstens etwas eindämmen zu können. Ein Jahr nach Indiens Unabhängigkeit, im Jahr 1948, wurde Gandhi durch einen radikalen nationalistischen Hindu ermordet. Arun fühlte den Hass gegen den Mörder in sich aufsteigen und wünschte sich Vergeltung. Aber sein Großvater hatte ihn gelehrt, sich nicht von Rachegelüsten beherrschen zu lassen. Gandhi hätte sich keine Vergeltung für den Mord gewünscht, sondern Vergebung. Für Arun die schwerste aller Prüfungen. Doch er stellte sich der Herausforderung und machte es sich zur Lebensaufgabe, Gandhis Botschaften vom Verzeihen, von der Hoffnung und von der Gewaltlosigkeit in die Welt hinauszutragen. Im Jahr 1999 sprach Arun vor den Überlebenden des Amoklaufs an der Columbine High School. Es war der tödlichste Amoklauf in der Geschichte der USA. Trotzdem erzählte Arun den Trauernden von Vergebung. Und tatsächlich, seine Bitte, die Herzen gerade in so schwierigen Zeiten mit Liebe zu füllen, übertönte die Wut und das Publikum gab ihm stehende Ovationen. Erst wenn wir auf die Probe gestellt werden, haben wir die Gelegenheit, unsere Stärke zu beweisen. Erst dann können wir zeigen, dass wir die Kraft der Liebe und die 5 Säulen der Gewaltlosigkeit wirklich verinnerlicht haben und dass wir in der Lage sind, Wut und Gewalt in etwas Positives zu verwandeln. Menschen zu lieben, die unsere Gefühle erwidern, das ist einfach. Für Gandhi zeigt sich die wirkliche Kraft der Gewaltlosigkeit erst, wenn wir auch jene lieben können, die uns hassen. Die Quintessenz der Lektionen, die du gerade gelernt hast, ist, dass in einer Welt, in der die Ungleichheit immer größer wird, Gewalt an der Tagesordnung ist und Einsamkeit und Ausgrenzung das Leben vieler Menschen bestimmen, es wichtiger denn je ist, uns an die Lehre Mahatma Gandhis zu erinnern. Wenn wir lernen, unsere Wut in die richtige Bahn zu lenken, Überfluss zu entsagen und anderen Menschen mit Respekt und Liebe zu begegnen, werden wir glücklicher sein. Und mehr noch. Dank unseres kleinen Beitrags wird die Welt ein besserer Ort. Was du konkret umsetzen kannst, stärke deinen Geist. Lerne, deinen Geist mit einer Übung besser zu kontrollieren. Konzentriere dich in ruhiger Umgebung auf einen Gegenstand, zum Beispiel eine Blume. Schaue sie genau an und schließe dann die Augen. Bewahre das Bild der Blume so lange wie möglich vor deinem geistigen Auge. Je mehr du das übst, desto länger wirst du diesen Gegenstand ohne Ablenkung abrufen können. Lege dir eine Schatzkiste der Dankbarkeit an. Es fällt dir schwer, die einfachen Dinge im Leben zu würdigen? Dann schreib eine Liste mit all den positiven Dingen, die du an deinem Leben, an deiner Familie und Freunden schätzt. Lege die Liste dann in eine kleine Schatzkiste und hole sie bei Bedarf als liebenswerte Erinnerungsstütze hervor. Verteile mehr Lob. Sicher kennst du das aus eigener Erfahrung. Wir reagieren besser auf ermutigende und bejahende Reize als auf kritische und ablehnende Worte. Deshalb erreichen wir auch wesentlich mehr mit Lob als mit Tadel. Beginne also, dich selbst und auch die Menschen in deiner Umgebung mehr zu loben. Das waren also unsere Blinks, beziehungsweise in dem Fall Lektionen zu Wut ist ein Geschenk von Arun Gandhi. Wir danken dir fürs Zuhören.